Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, wie gestern so auch heute aus dem ORF-Landesstudio im österreichischen Klagenfurt mit einer Sondersendung zu den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur. 12 Autorinnen und Autoren lesen, 4 davon am morgigen Sonntag, Samstagnachmittag, um zahlreiche Preise. Darunter wird verliehen der Bachmann- und der Deutschlandfunkpreis. Heute gab es 4 Lesungen. Vor Publikum und Jury, worüber wir in den kommenden 20 Minuten reden werden. Mit mir im Studio sind Miriam C., ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie.
Und Christoph Schröder.
Guten Tag.
Um kurz nach 10 Uhr fand am heutigen Morgen die erste Lesung statt von Sophie Klieeisen, 1979 in München geboren. Sie ist Redakteurin, Dramaturgin, Kritikerin und Autorin und doch bislang nicht mit einem Roman auf die literarische Bühne getreten. Ihren ersten Auftritt hatte sie nun also in Klagenfurt mit einem Text, der Baukunst und Politik miteinander verbindet.
Da war Greta wieder, auch noch nicht drin. Auf einmal kam Bewegung in die Menge. Jemand flüsterte den Namen des neuen Gebäudes mit einer Pause zwischen T und F. Plötzlich ging es voran. Ich sah sie als eine der ersten hindurchgehen. Durch das quaderförmig betonierte Glasdach wirkte die Sonne drinnen fast stärker als draußen, teilte alles auf dem Boden gerecht in hell und dunkel. Greta stand in der Sonne, ohne Schatten. Alle Kulturstaatsminister waren da auf Lebenszeit. Der Bundespräsident wurde erwartet, der andere auch. All die anderen wollten ebenso wenig versäumen. Das Gebäude wirkte wie ein Regulativ, ein Totem. Eine Hoffnung, dass es, wenn es endlich da wäre, einlösen würde, was nie da gewesen war. Versprechen, Glück, Trost, Neues vor allem. Von Altem hatten alle genug, vor allem die Alten.
Ein Absatz aus Taube Früchte von Sophie Klieeisen. Christoph Schröder, von welchem so neuen Gebäude wird hier gesprochen?
Ja, es geht um das im Juli 2021 eröffnete Humboldt-Forum, also um jene Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, das anstelle des abgerissenen Palasts der Republik errichtet wurde. Ein höchst umstrittenes Projekt, mit dem, wenn man das so sagen kann, ein zentraler deutscher Ort mit einer historisierenden Architektur neu besetzt wurde. Und genau davon, von diesen unterschiedlichen historischen Linien, Querverbindungen, gesellschaftlichen Interessen, die am Tag dieser Eröffnung kulminieren, erzählt auch dieser Text.
Ja, was ist das für ein Text, fragte Thomas Stressle neu in der Jury zum Auftakt der anschließenden Diskussion. Miriam C., diese vor allem formale Frage drängt sich geradezu auf bei dem Text. Was ist das denn für einer?
Ja, sie drängt sich auf, weil der Verdacht nahe liegt, dass wir es mit einer Art Reportage zu tun haben. Der Text hat auf jeden Fall reportageartige Elemente mit so vielleicht einem zaghaft fantastischen Moment. Und zwar ist das genau diese Greta-Figur, die wir jetzt auch in diesem Ausschnitt gehört haben. Die ist so etwas rätselhaft. Aber ansonsten lesen sich weite Teile dieses Textes auch fast wie so eine Satire auf die Berliner Kulturpolitik. Also es tauchen beispielsweise Figuren auf, die namentlich auf, die man wiedererkennen kann aus der Realität, Theaterintendanten, Operintendanten, die übrigens immer oder sehr gerne weiße Turnschuhe tragen. Das ist in Berlin tatsächlich auch immer noch so. Und ja, sie versammeln sich eben an diesem geschichtsträchtigen Ort und wir bekommen alles erzählt von so einer Art Voyeursfigur, die diese Ansammlung beobachtet und eben auch kommentiert.
Dieser Text wurde dann in der Jurydiskussion auch identifiziert als Kritik an verschiedenen Formen der Identitätspolitik. In welcher Weise wird denn diese Kritik inszeniert, Christoph Schröder?
Naja, Identitätspolitik bedeutet ja zunächst einmal, dass die Bedürfnisse einer klar umrissenen, spezifischen Gruppe in den Mittelpunkt gestellt werden, um deren Position zu stärken. Und in diesem Fall, Sophie Klieeisen nimmt eben diese eher konservative, restaurative Politik so einer nationalen Selbstvergewisserung in den Blick, für die das Humboldt-Forum nun mal steht, als riesenhaftes Symbol und an dem sich an diesem Tag alle drumherum versammeln.
Wir bleiben mal bei der Identitätspolitik, allerdings auf andere Weise. Mit Wenden sprechen, Polle sind schwierige Volk, so der Titel des zweiten Textes, gelesen von Martin Pirker, von dem wir wissen, dass er Philosophie und Geschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main studiert hat. Er pflegte seine Mutter bis zu diesem Jahr, das wird gleich noch bedeutsam sein, und er veröffentlichte zuletzt den Gedichtband Livestream und Leichen im Verlagshaus Berlin. Und auch sein Text beginnt zunächst mit architektonischen Details.
Der Flur in einem Elter-Kind-Wohnraum mit 2,5 Zimmern kann 2 Zustände annehmen. Entweder sind beide Zimmer still, dann schreit der Flur nach Aufmerksamkeit. Oder die Laute beider Zimmer prallen aufeinander und bilden in ihm einen unebenen Teppich aus unkonkreten Tönen. Im Flur trifft Dreck von draußen auf hauseigenen Staub und Nebengeräusche. Im Flur sind alles Nebengeräusche. Der Flur, ein poröser Raum. Und wir lebten das Leben der offenen Türen. So ein Durchgang sauft alles auf und behält es für sich ganz anstößig. So ein Flur, der alle Zimmer der Wohnung verbindet, ein Panoptikum. Zu dem Zeitpunkt dachte ich nicht darüber nach, warum meine Mutter die Türe nie schloss. Es war dem Teenager ich auch einfach egal.
Ein Ausschnitt des Textes mit Wänden sprechen, Pole sind schwierige Volk von Martin Pieker. Warum schloss die Mutter die Türe nie, Miriam C.?
Ja, das ist ein interessantes Sinnbild. Ich glaube dafür, dass die Verbindung zwischen Mutter und Sohn, wie sie uns in diesem Text erzählt wird, zwar sehr schwierig ist, aber eben, dass eine gewisse Verbindung zwischen ihnen nie abreißt. Also es besteht immer, gerade auch in diesen beengten Verhältnissen, einer 2,5-Zimmer-Wohnung, in der wir diese ganze Geschichte hier erzählt bekommen. Gerade in dieser Wohnung ist es auch unmöglich, sich quasi zu entkommen, selbst wenn die Tür geschlossen wäre. Sie bleiben immer ein Stück offen, ja, das Leben der offenen Türen leben sie, aber selbst durch die Wände hindurch, also wenn sie in unterschiedlichen Zimmern sind, müssen sie zwangsläufig in einer Art Kontakt bleiben. Die Mutter hat diese Angewohnheit, mit den Wänden zu reden, laute Monologe zu führen, von denen der Sohn wahnsinnig genervt ist und mit New Metal, besonders laut aufgedrehter Musik, also dagegen halten will. Manchmal geht er durch die offene Tür hindurch, macht ihr Gesprächsangebot, aber über eben eine weite Strecke, die weiteste Strecke des Textes, kennzeichnet trotzdem eine Sprachlosigkeit, diese Beziehung der beiden.
Pieker schreibt, ich zitiere, mit den Wänden redete meine Mutter wie mit mir ein Sprachcocktail aus Polnisch und Deutsch. Wie wird denn dieser Cocktail im Text gemixt, Christoph Schröder?
Ja, das ist schon sehr interessant. Das beschreibt auch ein bisschen meine Reaktion auf diesen Text. Also ich habe da drei Phasen durchlaufen, weil wenn man ihn nur mal liest, wirkt er fast ein wenig konfus, auch sprachlich. Dann habe ich die Lesung gehört, die ja eigentlich eine Performance war mit Gesang und einem erlösenden Schrei nach etwa 2/3. Und wenn man den Text dann mit diesem Vortrag im Ohr noch einmal liest, hat er eine ganz neue Qualität. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir dieses gebrochene Deutsch, das der Erzähler seiner Mutter in den Mund legt, immer noch so ein bisschen operettenhaft vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es verbürgt und authentisch. Und ich muss schon zugeben, dass ich die Abwehr, die ich zunächst gegen diesen Text hatte, die ist weggeschmolzen. Weil all diese disparaten Sprachelemente, die er hier zusammenmixt, am Ende zum einen zu einem Erkenntnisgewinn führen, bei mir als Leser, und auf der Textebene zu einer emotionalen Annäherung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn, die vorher nicht da war.
Vor jeder Lesung gibt es einen kleinen Porträtfilm zum direkt danach Lesenden. Martin Pieker berichtet in seinem Film von seiner verstorbenen Mutter. Er schaut ratlos auf die Stelle, wo zuvor ihr Bett gestanden hat. Damit belegt er sozusagen die Authentizität seines Textes. Wie wichtig ist denn Authentizität 2003 als literarische Kategorie, Miriam C.?
Ja, ich muss sagen, mir ging es ein bisschen wie Christoph Schröder. Dieser Vortrag dieses Textes hat schon einen starken Eindruck gemacht und ich saß tatsächlich auch im Saal. Ich meinte auch zu spüren, dass das Publikum tatsächlich in einer gewissen Weise ergriffen war, und das lag natürlich, weil sie die Authentizität ansprechen, auch daran, dass man gewillt war, diesen Text, in dem es einen langhaarigen Erzähler gibt, autobiografisch zu lesen, weil wir eben auch diesen langhaarigen Autor vor uns hatten. Ich muss aber sagen, dass, glaube ich, die Dringlichkeit dieses Textes nicht nur aus dieser autobiografischen, authentischen Lesart kommt, sondern dass tatsächlich auch Qualitäten, dynamische Qualitäten in diesem Text sind. Also er hat eine Dramaturgie, die sich an einer Stelle oder an einige Seiten beschleunigt. Ja, dieser Konflikt, der sich zwischen diesen Mutter und Sohn aufschaukelt. Also das ist tatsächlich schon ein Textelement, was auch so eine große Dringlichkeit und, glaube ich, auch so eine emotionale Reaktion im Publikum hervorgerufen hat.
Christoph Schröder.
Ja, zumal ja dann ganz am Ende des Textes dann auch noch tatsächlich eine historische Dimension, deutsch-polnische historische Dimension in den Text hineinkommt, die dann auch wiederum Rückschlüsse zulässt auf das Verhalten der Mutter. Und das führt dann auch wieder in eine sozusagen Verallgemeinerung hinein, die ich auch sehr gut finde dann.
Jacinta Nandi war die dritte vor der Mittagspause lesende Schriftstellerin dieses Bachmann-Tages, eingeladen vom neuen Jurymitglied Mithu Sanyal. Nandi wuchs als Tochter eines indischen Vaters und einer weißen Mutter in der Vorstadt Seven Kings in Ost-London auf und kam im Alter von 20 Jahren nach Berlin. 2022 erschien ihr Buch 50 Ways to Leave Your Ehemann im Nautilus Verlag. Und Zeitmaschine heißt ihr bereits sehr rasant einsteigender Text.
Ein neuer Liebhaber ist reich, gebildet, Engländer. Er ist einer dieser reichen Engländer, die mit echten Jobs und Geld und so, die nach dem Brexit nach Neukölln gezogen sind. Sie respektiert ihn sehr dafür, dass er es im ersten Pandemiejahr geschafft hat, dass das Neuköllner Jobcenter seine Miete bezahlt. So eine teure Miete, so eine schöne Wohnung, Altbau, Parkett, Dielen, all die Dinge, die man haben soll. Sie war nur einmal drin. Er hat eine Freundin, die im Homeoffice arbeitet. Es ist keine wilde Affäre, es ist fast langweilig. Wenn ihr Mann weg ist und das Kind in der Schule und seine Freundin viel zu tun hat und er wenig, treffen sie sich in Cafés und Parks und knutschen wie Teenager.
Ein Ausschnitt des Textes von Jacinta Nandi. Miriam C., was wir gehört haben, war ja mehr als die Geschichte einer Liaison. Es war ja auch ein ganz besonderer Muttertext. Bleiben wir zunächst auf der Inhaltsebene. Was wird da berichtet?
Ja, ich glaube, berichtet wäre für diesen Text genau das falsche Wort. Also es wird uns tatsächlich nicht berichtet, sondern fast so was weitergetratscht oder was ausgeplaudert. Ja, der Text hat was sehr Mündliches und ich glaube, er hat eine Erzählweise, die wir oft auch mit was Weiblichem konnotieren. Denn natürlich tratschen Frauen und Männer tratschen nicht. Und es wird uns aber hier erzählt von einer Mutter, die in einer Beziehung, also jenseits dieser Affäre, von der wir gerade gehört haben, lebt, in der sie psychische Gewalt erfährt durch den Vater ihres Kindes, durch den Mann, mit dem sie zusammenlebt, der sie maßregelt, demütigt, sehr unangenehme Figur. Und am glücklichsten ist sie eigentlich, wenn sie mit dem Kind alleine ist. Der Vater ist dann auf der Arbeit, wohl muss da pendeln, wobei das Kind dann auch manchmal auf die Nerven geht, ja, wenn sie mit dem alleine ist oder so. Also wir hören den Alltag einer Mutter aus der Perspektive einer Migrantin, also eine migrantische Mutter blickt hier auch auf deutsche Mütter, auf eine gewisse Tradition, die Tradition der deutschen Mutter.
Und dass Männer auch tratschen wiederum, merkt man natürlich hier in der Literaturszene. Da ist Tratsch etwas, was Männer wie Frauen gleichermaßen infiziert. Christoph Schröder, wir haben das gerade schon angesprochen. Ja, es ist eine Migrationsgeschichte. Sie ist jetzt nicht von allzu weit her, sondern aus Großbritannien. Diesem Text wird ja auch so eine Art Clash of Culture beschrieben. In welcher Weise?
Ja, man sollte ja meinen, da wäre der Clash of Culture gar nicht so groß. Großbritannien, Deutschland, aber das Gegenteil ist der Fall. Also die Erzählerin, die Hauptfigur, ist keine Ich-Erzählerin ausnahmsweise, lebt seit 10 Jahren in Deutschland, hat einen Sohn, der in etwa 10 Jahre alt ist, in die Schule geht und damit ist sie natürlich voll in diesem Erziehungs- und Mütterkosmos drin. Und die Abwehrhaltung der Figur gegen dieses Deutschland, in dem die Kinder dies nicht dürfen und das nicht, also keine Süßigkeiten essen, keine Comics lesen, aber dafür mit Wirsing vollgestopft werden und mit schlechtem Brot. Und all das führt zu dieser Swada, mit der wir es hier zu tun haben. Deutschland wird hier vorgeführt als ein Land der völligen Perfektionswilligkeit und gegen diesen Drang nach Perfektion redet diese Figur sich in Rage.
Ja, es gab ja auch in der Jury durchaus Diskussionen, diesen Text betreffend. Die Schlichtheit der sprachlichen Formung wurde angesprochen und die eben von Ihnen auch gerade angesprochen, so deutlich gegen deutsche Usancen schießende Ausstellung hiesiger Verhältnisse. Können Sie diese vom Jurymitglied Philipp Tingler vor allem formulierten Einwände nachvollziehen, Miriam C.?
Also zwei Sachen. Also einmal diese Idee, dass hier es eine Kritik an spezifischen deutschen Müttern gibt, ist, glaube ich, ein Missverständnis. Also hier wird ein Mythos der deutschen Mutter entlarvt. Ja, und wenn wir an so ein Buch wie von Johanna Harer, ja, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind denken, was bis weit in die Nachkriegszeit ein Verkaufsschlager war und Mutterschaft, Diskurse über Mutterschaft bis heute prägt, dann ist das natürlich ein auch spezifisch deutsches Topos oder eine Tradition, die hier entlarvt wird. Also ich glaube, das geht nicht persönlich gegen bestimmte Frauen. Ob der Text simpel ist, ich glaube, es ist ein mündlicher Text. Ich glaube, da muss man in diesem Text andere Kriterien anlegen als an andere, die mit literarischen Referenzen gespickt sind.
Danach kam dann die Mittagspause und nach dieser Mittagspause die letzte Lesung dieses Bachmann-Tages. Aufgetreten ist Anna Fellnhofer aus Wien. Ihr Debütroman Schnittbild erhielt die Buchprämie der Stadt Wien und wurde mit dem Franz-Tumler-Preis 2021 ausgezeichnet. Sie ist außerdem eine herausragende Wissenschaftlerin der klinischen Psychologie, was zur Interpretation gleich noch bedeutsam sein wird. Fische fangen heißt ihr Text zur Bewerbung um diesen Bachmann-Preis, ruhig gelesen und doch mit einem Faustschlag beginnend.
Man muss ihn, das Weiser, prügeln. Muss ihn so weit in den Schmerz hineinprügeln, so fest auf ihn eindreschen, so lange alles Weiche, Warme aus ihm herausdreschen, bis man an das herankommt, was seine Mitte stellt. Ein 17 Jahre lang gehämmerter Klumpen ist sie, eine kalte Lanze jetzt. Womit er nicht gerechnet hat, das ist der Zug am Hosenbund. Einer zieht, der andere zerrt, Ein dritter dreht den Bäuchlings in den Dreck. Und während die Einzelheiten einer ansonsten trivialen Umgebung, da ist die Rückfront der Schule, da der Hinterhof, dort die Container, der Efeu, das Depot, alles bekannt. Während also die einzelnen Bestandteile dieser Kulisse Schlag auf Schlag hinter dem sechshändigen Angriff zurücktreten, bleibt ihm nur zuzusehen.
Der Anfang des Textes Fische fangen von Anna Fellnhofer. Von welcher Gewalt wird hier berichtet, Christoph Schröder?
Ja, es sind mehrere Ebenen der Gewalt. Wir haben den Anfang gehört und der ist natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht. Direkt, da ist ein Junge, ein Heranwachsender. Es bleibt einiges im Wagen, aber wenn es darum geht, um diese Gewalterfahrung, wird es immer sehr klar, der offenbar zur Zielscheibe der Gewalt seiner Mitschüler wird. Also das Kind, das gehänselt wird, aber auch misshandelt wird von den Mitschülern. Und das auf eine erschreckende Weise und erschreckend auch deshalb, weil dieser Junge sich nach Sichtbarkeit und nach Anerkennung sehnt. Und diese Anerkennung in der Gewalt findet, die man ihm antut. Also sein Weg gesehen zu werden, ist der, ein Opfer zu sein. Und er fügt sich irgendwann ganz am Ende tatsächlich auch lachend in diese Rolle ein. Und verquickt wird diese Erzählebene mit einer Erinnerung möglicherweise an einen Fischfang auf dem Wolfgangsee, wenn ich das richtig erinnere, bei dem sich das Netz immer enger um den Fisch herumzieht und er am Ende dann tatsächlich endlich erschlagen wird. Und die dritte Ebene ist dann die familiäre Situation des Jungen. Da heißt es, der Vater hat die Mutter sitzen gelassen und seither ist sie so sitzen geblieben. Das ist eine ziemlich großartige Formulierung, die sehr viel klar macht. Und diese drei Ebenen sind so netzartig miteinander verbunden. Das heißt, die Struktur des Textes ist, dass diese Ebene so unmerklich immer wieder ineinander übergehen und abwechselnd erzählt werden.
Christoph Schröder hat es gerade gesagt, also was hier vorgestellt wird, ist ein Homo Sacer. Der ist vogelfrei, der ist traumatisiert, der ist davon überzeugt, allein als Opfer ein wirkliches Ich zu haben. Miriam C., was ist das für eine Figur, die Anna Fellnhofer hier literarisiert?
Ja, ich glaube, sie steht auch sinnbildlich oder sie beschreibt ein psychologisches Phänomen auch, und zwar, dass sich eben diese Figur, dass sie den Opferstatus ebenso, ihren Opferstatus ebenso bedingt eben wie die Täter. Also ein wahnsinniger Gedanke, wenn man sich den vergegenwärtigt tatsächlich, aber wie wir es eben auch in diesem Ausschnitt gehört haben, also um an das, was seine Mitte ist, heranzukommen, ja, muss er das Opfer sein, muss er geprügelt werden. Also ein grausamer Gedanke, der uns tatsächlich auch mit einer grausamen oder brutalen Präzision hier vorgeführt wird in diesem Text.
Ja, dieses Täterintrojekt, Arno Grün hat darüber ja viel geschrieben. Der Wahnsinn der Normalität ist ein wichtiges Buch, das, glaube ich, auch eine Folie ist für diesen Text. Ein Text, der ja unglaublich fein ist, und diese Feinheit des Textes wurde von der Jury auch mehrfach hervorgehoben. Was ist denn dieses Feine daran, Christoph Schröder?
Ich glaube tatsächlich, das Feine ist dieses Einfühlungsvermögen in diese Psychologie, in diesen Kosmos dieses Jungen, der ja noch dazu Gesichter nicht erkennen kann. Das kommt ja noch hinzu. Und man merkt einfach, das klingt so einfach, aber Sie haben es gesagt, die Autorin ist Psychologin, zwar nicht irgendeine, sie forscht an der Uni Wien, sie ist tatsächlich eine Expertin und wie man jetzt eben feststellen kann, auch noch eine ganz tolle Autorin dazu. Also dieser Text war für mich ein sehr beeindruckender Abschluss eines ansonsten, wie ich finde, so insgesamt etwas enttäuschenden Tages. Aber das am Ende kam noch mal sehr schön. Ich meine, ich würde die Prognose wagen, dass Jacinta Nandi den Publikumspreis gewinnen wird. Aber Anna Fellnhofer wünsche ich jeden anderen Preis.
Und so kommen wir zum Ende dieses Büchermarktes, zum zweiten Wettbewerbstag in Klagenfurt. Zwei Drittel der insgesamt 12 Lesungen sind nun gehört. Morgen ab 10 Uhr folgen dann die letzten 4 bei diesen Tagen der deutschsprachigen Literatur. Auftreten werden dann Evgeni Breiger, Mario Wurmitzer, Laura Leupi und Dennis Utlu. Wir übergeben dann an Maike Albart, die in Deutschlandfunk Kultur ab 11.05 Uhr die Lesart moderieren wird. Ebenfalls mit Miriam C. als Expertin. Der Büchermarkt meldet sich dann wieder am Sonntag nach der Preisverleihung um 16.10 Uhr. Doch zuvor geht es hier im Deutschlandfunkprogramm weiter nach den Nachrichten mit Forschung aktuell. Vielen Dank an meine Gäste Miriam C. und Christoph Schröder. Am Mikrofon des ORF-Landesstudios in Klagenfurt verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.